Wir kommen dann zur Lesung des Predigttextes und ich bitte euch zur Ehre Gottes dazu aufzustehen. Der Predigttext steht im Buch des Propheten Nehemia, Kapitel 3, die Verse 33 bis 38 und ich lese nach der Schlachter 2000 Übersetzung. Und es geschah, als Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, da wurde er zornig und ärgerte sich sehr und spottete über die Juden. Und er sprach vor seinen Brüdern und den Mächtigen von Samaria: Was machen die ohnmächtigen Juden? Soll man sie gewähren lassen? Werden sie ein Opfer darbringen? Werden sie eines Tages vollenden? Werden sie es eines Tages vollenden? Werden sie die Steine aus den Schutthaufen wiederbeleben, da sie doch verbrannt sind? Aber Tobia, der Ammoniter, war bei ihm und sprach: Sie mögen bauen, was sie wollen. Wenn ein Fuchs hinaufginge, würde er ihre steinernen Mauern zerreißen. Höre, unser Gott, wie verachtet wir sind, und lass ihre Schmähungen auf ihren Kopf zurückfallen und gib sie der Plünderung preis in einem Land der Gefangenschaft. Und decke ihre Schuld nicht zu und lass ihre Sünde vor dir nicht ausgetilgt werden, denn sie haben dich vor den Bauleuten herausgefordert. Wir aber bauten weiter an der Mauer, und die ganze Mauer schloss sich bis zur halben Höhe, und das Volk gewann Mut zur Arbeit. Amen.
Ja, auch von mir am Anfang nochmal ein herzliches Willkommen. Ich danke, dass ich hier sein darf und bin gespannt, was der Herr heute uns zu sagen hat. Ich möchte am Anfang noch mit uns beten und würde mich freuen, wenn ihr dazu aufsteht, wenn ihr könnt. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen danken, dass wir als deine Kinder Hoffnung bekommen, wo andere in Mutlosigkeit versinken. Und wir möchten dich bitten, von ganzem Herzen, dass du uns heute durch dein Wort begegnest und uns veränderst und uns wieder ganz neu hilfst, den Blick auf dich zu richten. In Jesu Namen. Amen. Vielleicht sage ich noch mal ein, zwei Worte zu mir. Einige kennen mich vielleicht auch gar nicht. Ich bin Christian Rosenberg, bin der Cousin von Rally. Bin mittlerweile 50 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder. Die älteste Tochter ist 25, ist verheiratet und der jüngste Sohn ist 20 und der ist noch zu Hause, der studiert. Und ich darf seit 2005 die Gemeinde Licht und Leben als Ältester vorstehen und bin Gott dankbar, dass er mich in seine Nachfolge gerufen hat. Und vor allen Dingen danke ich dem Herrn, dass er ein Gott ist, der gerade dann, wenn es um uns dunkel wird, mit seinem Licht uns immer wieder Hoffnung gibt. Und das möchte ich euch am Anfang so mitgeben. Es wird nie eine Situation geben in deinem Leben, wo Gott keinen Ausweg hat. Nimm diesen Satz mit. Das Thema heute: Bleib im Dienst. Wir haben den Predigttext gehört aus Nehemia. Den brauche ich jetzt nicht nochmal vorlesen. Diese beiden Optionen, die sind oft in unserem Leben, wenn wir dem Herrn dienen. Wir kommen in Situationen, wo wir aufgeben wollen. Vielleicht bist du heute Morgen zwar hier anwesend, aber innerlich abwesend. Vielleicht erdrücken dich Sorgen und Ängste, Verzweiflung. Und du hast das Gefühl, ich möchte hinschmeißen. Dann möchte ich dir heute im Namen Jesu sagen, mach weiter. Es lohnt sich. Und falls du glaubst, dass du, weil du dem Herrn dienst, keine Probleme bekommst, dann hast du falsch gedacht. Du wirst gerade Probleme bekommen, wenn du den Herrn Jesus dienst. Anfechtung ist ein Vorrecht der Kinder Gottes. Und wir sollten diese momentane Situation auf dieser Welt vielleicht auch mal mit diesem Blick bewerten. Wir haben Chancen, die wir vorher nie hatten. Die Menschen sind offen für die frohe Botschaft, weil sie merken, dass vielleicht ihr ganzes Leben, auf das sie gebaut haben, plötzlich wie im Sande zerrinnt. Was hält? Was ist Wahrheit? Was kommt auf uns zu? Nach diesen Dingen fragen die Leute. Und anstatt ihnen die Botschaft vom Herrn Jesus zu bringen, verkriechen sich die Christen und jaulen mit den Wölfen mit. Das ist falsch, Geschwister. Nicht, dass wir auch mal jaulen dürfen, aber dann sollen wir vor dem Herrn jaulen. Das ist so wichtig. Ich möchte uns diesen Satz vorlesen, der im 1. Korinther 15, 58 steht. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Und das möchte ich dir in dein Herz reinhämmern. Das, was du für den Herrn tust, ist nicht vergeblich. Deswegen bleibe du in der Nähe deines Herrn. Und bleibe in deinem Dienst. Bleibe in deinem Dienst. Merk dir eins, wenn der Teufel dir einredet, hat alles keinen Sinn, lass es, bringt nichts, dann ist es ein Zeichen, dass Gott kurz davor ist, dich mit seinem Segen zu beschenken. Die älteren Brüder und Schwestern wissen, dass gerade dann, wenn man das Gefühl hat, jetzt gehen die Lichter aus, dann steht oft kurz bevor, dass der Herr mächtig segnen will. Und deswegen bleibe du in der Nähe. Mutlosigkeit ist ein Schlupfloch des Teufels, hat Bruder von Fiebern mal gesagt. Und wir sind so gefährdet wie kaum zuvor, wenn Mutlosigkeit uns umgibt und uns bewegt. Nicht umsonst sagt der Herr über 300 Mal in der Schrift, fürchte dich nicht. Warum sagt er das? Weil wir die großen Helden sind? Bildest du dir auf dein Glaubenleben was ein, weil du 20, 30, 40, 50 Jahre Christ bist? Wir sind Angsthasen, alle. Ich auch. Und deswegen sagt Jesus immer wieder und auch der Herr durch sein Wort, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Warum nicht? Ich bin da. Verstehst du? Es kommt nicht auf dich an. Vielleicht dachtest du bist der große Hero. Hör mal zu, ich habe eine Bibelschule besucht. Was denkst du denn? Ich bin 20 Jahre Christ, bin Evangelistin, Missionarin, 100 Jahre in der Nachfolge. Wenn der Herr dich nicht hält, fällst du. Der Einzige, der mit unserem Leben klarkommt, ist der Herr Jesus Christus. Und er wusste, bevor er dich berief, dass du ein Angsthase bist. Aber er kann aus Angsthasen mutige Zeugen machen. Gott hat noch nie ein Problem gehabt mit unserer Schwäche, sondern er hat ein Problem mit unserer Stärke. Und vielleicht betest du, oh Herr, ich möchte dir ähnlich werden. Dann sagt er, gut, dann muss ich dich in Probleme reinbringen. Wieso? Damit du dein Vertrauen nicht auf dich setzt. Und plötzlich merken wir, dass die Probleme letztendlich dazu dienen, dass der Herr groß wird. Als ich damals mit Gottes Hilfe die Berufung bekam, 2005 die Gemeinde Licht und Leben zu gründen mit anderen Brüdern, da wurde ich danach, nach anderthalb Jahren, schwer krank. Wir dachten, dass ich in die Ewigkeit gehe. Und ich dachte, Herr, was fängt jetzt gerade an? Er sagt, das weiß ich. Ach, jetzt weiß ich, was du mir sagen willst. Du denkst, dass die Gemeinde stirbt, wenn du stirbst. Und dann habe ich Buße getan. Und dann habe ich gesagt, Herr, vergib mir. Und wenn jemand sagt, die Gemeinde Licht und Leben ist gebaut von Christian Rosenberg, dann lügt er. Diese Gemeinde, die schon oft totgeredet wurde, die lebt. Warum? Weil Jesus das Fundament ist. Und merkt ihr eins, ihr müsst euch hier keine Sorgen machen, was passiert. Eine Sorge müsst ihr nur haben, dass Jesus Christus immer der Mittelpunkt ist. Es muss sich alles um Jesus drehen. Eine Gemeinde, die anfängt, dass sich Dinge um den Pastor drehen oder um was weiß ich wen, ist den Abgrund geweiht. Wir dürfen nur eine Angst, und die wünsche ich dir so von Herzen, dass du Angst hast, dass Jesus nicht im Zentrum deines Lebens ist. Oh, diese Angst, die wünsche ich dir. Dass du betest auf den Knien. Herr Jesus, egal was passiert, aber du musst im Mittelpunkt meines Lebens bleiben. Gesegnete Angst. Oh, jetzt bin ich hier gegangen. Ein paar Infos. Wir haben diesen Text gehört aus Nehemia. Es gibt ein paar Propheten, zum Beispiel der Prophet Haggai, Zachariah und Malachi. Die haben sich besonders damit beschäftigt, dass nach der 70-jährigen Gefangenschaft in Babylon die Rückkehrer wieder anfingen, ihr altes Leben zu leben. Kennt ihr das? Man nimmt sich vor, so jetzt bin ich durch eine Krise gegangen und jetzt geht's volle Pulle durch mit dem Herrn. Das haben die auch gemacht. 537 vor Christus, Heimkehr unter Zerubabel. Nach dieser 70-jährigen Gefangenschaft. Oh, da hätte ich gern Mikro gehabt und hätte das Volk gefragt. Und jetzt? Die haben gesagt, jetzt nur noch alles für den Herrn. Ja, genau. Nur noch für den Herrn. Nie mehr auf Abwägen. Kennst du das? Vielleicht hast du das auch schon oft gemacht. Lagst krank da nieder oder keine Ahnung, was passierte. So, Herr, wenn du mich hier rausholst, dann bist du wieder mein Ein und Alles. Und wie lange hat das geklappt? Eine Woche? Ein Monat? Ein Jahr? Ich weiß es nicht, Gott weiß es. Die beginnen den Tempel zu bauen, 535 vor Christus, und nach 20 Jahren ist er vollendet. 20 Jahre haben die gebaut. 20 Jahre? Das ist fast eine Generation. Eine kleine Generation. Man kann nicht Reich Gottes aus den Ärmel schütteln. Das geht nicht. Du brauchst Geduld. Du brauchst auch Geduld in deinem Leben. Sag mal, was denkst du, wann ist dein Leben vollendet? Auch wenn ich 30 Jahre Christ bin. Wenn ich nach der Bibelstunde so mein Theologiestudium habe, dann. Ja? Muss ich dich enttäuschen? Ja, aber wenn ich 50 Jahre den Herrn nachfolge. Nein. Ja, aber wann denn dann? Wenn du deine Augen zumachst, auf dieser Erde. Und dann steht ein ganz großes Schild. Baustelle vorbei. Wann siehst du das Schild? Wenn du Jesus siehst. Nicht vorher. Vorher ist dein und mein Leben eine erbärmliche Baustelle. Das ist leider so, wie es auch damals dort war. Die Heimkehr unter Esra hat dann 457 vor Christus stattgefunden. Und dann hat man den Mauerbau begonnen unter Nehemia. Esra war ein Schriftgelehrter, Nehemia ein Staatsmann. Ja. 444 vor Christus beginnt er dort die Mauer zu bauen. Und dann ist er so eine Zeit lang weg. Und nach 12 Jahren kommt er wieder und merkt, was ist mit der Mauer passiert? Ich sage, kennt ihr das in eurem Leben, dass ihr baut mit Jesus und ihr denkt, so jetzt vollenden wir das Ding. Und dann schleicht sich Sünde in unserem Leben ein, Gleichgültigkeit, Lauheit. Und dann merken wir, was ist mit unserer Mauer passiert? Die Mauer ist übrigens ein Bild für den Schutz, der uns trennt vom Heiligen und Unheiligen. Das heißt, die Mauer ist hier ein Bild für ein Leben der Hingabe. Dort, wo keine Mauer mehr ist, wo wir eins machen, uns öffnen für allen möglichen Mist in dieser Welt, da da verlieren wir unsere Vollmacht. Und deswegen brauchen wir eine gute Mauer, die das Böse von uns fernhält. Und dann ist interessant, dann wird die Mauer fertiggestellt in 52 Tagen plötzlich. Und was haben die in den anderen 12 Jahren da gemacht? Die haben gepennt. Darf ich dich mal fragen, wie sieht das in deinem Leben aus? Wie lange bist du Christ? Wie lange bist du Christ? Ein Tag, eine Woche, ein Jahr, 5 Jahre? Wo stehst du mit Jesus? Das ist eine wichtige Frage. Wenn du dem Herrn dienst, ist das immer aktuell. Spott und Ärger des Feindes sind normal. Der Sanballat hat sich da so aufgeregt drüber, ja? Mein Cousin hat das vorgelesen, ja? Den Text. Dieser Sanballat, der hat sich so fürchterlich aufgeregt. Und wisst ihr, das ist etwas Normales. Du sagst vielleicht, ja, ich habe mich ja bekehrt. Und jetzt will ich den Herrn Jesus dienen. Ich mache Kinderarbeit oder Jugendarbeit oder Frauenfrühstück. Und mein Leben wird immer mehr bombardiert vom Feind. Ich dachte, wenn ich den Herrn Jesus diene, dann geht die Sonne auf. Je mehr ich den Herrn diene, desto mehr kriege ich auf den Kopf. Willkommen im Club der Christen, der wahren Christen, nicht der Mitläufer, der wahren Christen. In Apostelgeschichte 14, 22, da steht, dort stärkten sie die jungen Christen und ermutigten sie, in ihrem Glauben festzubleiben. Sie erinnerten sie noch einmal daran, der Weg in Gottes Reich führt durch viel Leid und Verfolgung. So müssen wir mal evangelisieren. Wenn du zu Jesus kommst, dann fangen die Probleme erst an. Oh, das kannst du doch nicht evangelisieren. Hier ist aber die Wahrheit. Heutzutage evangelisiert man, komm zu Jesus und alles ist gut. Du wirst nie mehr krank, du hast immer Geld, Beziehungen laufen blendend, die Ehe gibt es nie mehr Streit, die Kinder werden alle gut, gehen alle Gottes Weg. Und die Evangelisten werden zum Teil gezwungen durch die Missionswerke, weil es nur nach Zahlen geht. Und das ist die Seuche, die wir haben in der Evangelisation in unserem 21. Jahrhundert. Man predigt den Leuten zum Munde. Oh, du bist so ein toller Hecht. Du bist so toll. Und das, also du bist der Größte oder die Größte. Ja? Weißt du, jemand wird sich erst dann für die Errettung öffnen, wenn er merkt, dass er verloren ist. Wir müssen den Menschen sagen, du bist hoffnungslos verloren ohne Jesus. Du gehst nicht verloren, du bist verloren. Das ist ein Unterschied. Was muss ich tun, um in die Hölle zu gehen? So bleiben, wie du bist. Das ist alles. Und im Himmel zu Jesus gehen. Das ist alles. Mehr musst du auch nicht tun. Du musst zu dem hingehen, der die Hölle getragen hat. Für dich und mich am Kreuz. Wenn du den Herrn dann dienst, keine Angst vor Widerstand. Es ist nicht der Rückenwind, der einen Drachen steigen lässt, sondern der Gegenwind. Bruder, Schwester, hast du Gegenwind? Ja, das ist gut. Dann kann Gott mit dir etwas machen. Hand aufs Herz. Wer von uns ist gerne in Not und Leid? Wer von uns ist aber der Überzeugung, dass wir am meisten lernen durch Not und Leid? Alle, oder? Sieh mal, das ist der Widerspruch unseres Lebens. Merk es dir, es ist ein gefährliches Gebet, zu beten, Herr Jesus, ich will dir ähnlich werden. Dann sagt er, okay, dann gibt es Gegenwind. Aber richtig. Aber warum macht der Herr das? Um uns zu ärgern? Nein. Dass wir wie ein Drache aufsteigen und in Richtung Himmel wandeln, ja, dieses Bild. Deswegen, lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du merkst, mein Leben, da ist so viel Gegenwind, ja, willkommen im Club. Ist ein gutes Zeichen. Ist ein gutes Zeichen, wenn du auch Angriffe bekommst, ja. Vielleicht sagt der Herr, das hat alles keinen Zweck. du brauchst auch nicht mehr in die Gemeinde zu gehen. Bringt alles nichts. Ja, ist ein gutes Zeichen. Dann hat Gott das mit dir vor. Weil wenn du für Gott nicht aktiv was bewegen könntest, dann bist du völlig uninteressant für den Teufel. Dann hat er dich sowieso. Der greift dich nur an, wenn du gefährlich wärst für ihn. Und du wärst gefährlich, wenn du einen Wunsch hast. Wenn du einen Wunsch hast, dann hasst er dich wie die Pest. Wenn du den Wunsch hast, Jesus ähnlich zu werden. Merk es dir. Wenn du dieses Gebet vom Herzen betest, dann beginnt der Fight. Ja? Das ist auch etwas Normales. Was wollen die Juden da? Diese verbrannten Steine, lächerlich. Stellt euch mal vor, ja, hier würde alles niederbrennen und der Rally würde sagen, wir machen daraus eine tolle Gemeinde. Und wir sagen, du bist doch bescheuert. Verbrannte, tote Steine. Damit wurde gebaut. Vielleicht fühlst du dich wie so ein verbrannter Stein. Vielleicht ist deine Lebensbiografie gezeichnet von Zerbruch und Sünde und von Niederlagen ohne Ende. Dann, gerade dann, möchte Gott dich haben. Aus den größten Sündern macht Gott die schönsten Steine für seine Krone. Und es scheint mir manchmal so, als hätte Gott ein besonderes Interesse, die zu nehmen, auf die keiner ein Pfefferling setzt. Das hat Paulus übrigens im 1. Korinther 1 so betont. Im 1. Petrus 2, Vers 5 steht, so werdet auch ihr selbst als lebendige Bausteine zu einem geistlichen Hause, zu einer heiligen Priesterschaft aufgebaut, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott durch Jesus Christus wohlgefällig sind. Lieber Bruder, liebe Schwester, du bist ein Stein. Verbrannt, ja. Ich habe immer gedacht, oh, die Steine da, die gebaut werden, ganz wertvolle Steine sein. Nein! Wie wurde der Tempel gebaut? Mit Verbrannten. Hier, nutzlos, zum Wegschmeißen. Als ich damals zum Glauben kam, war ich ein Wrack. 17,5, ich war ein Wrack. Spielsüchtig, wie der Teufel in Person. Nervenzusammenbruch gehabt, Selbstmordgedanken. Ich hatte nur nicht den Mut, ich hätte mich mehrmals umgebracht. Ich hatte nur nicht den Mut. Und Gott sei Lob und Dank hatte seine Hand über mich gehalten. Und dann habe ich meinen Cousin Rally sein Leben gesehen. Da habe ich die Veränderung gesehen. Da hat er mir von Jesus erzählt. Ich hatte am Anfang gedacht, der muss verrückt sein. Ich kannte ihn ja vorher. Aber ich habe gemerkt, der Typ, der redet nicht, der meint das ernst und er lebt das. Und er hatte etwas, danach habe ich mich gesehen. Wisst ihr, was es war? Liebe und Frieden und Leben. Richtiges Leben. Der Kerl hatte alles gehabt, was man menschlich haben kann. Aber ihm fehlte das Entscheidende, dieses Leben. Das hat er dann gefunden. Und das hat er uns dann weitergegeben. Und seine Mama war eine große Beterin. Und ich war wie so ein verbrannter Stein. Mit 17,5 war ich ein Wrack, nervlich. Ich wusste nicht mehr, was passiert in meinem Leben. Und dann kam mir von einer Missionarin ein Satz. Christian, mein Junge, wenn du in deinem Leben mal in Not bist und du nicht mehr weiter weißt, dann schrei zu Jesus. Und ich war so verzweifelt in meinen Selbstmordgedanken und in meinen Depressionen. Und dann habe ich nachts geschrien, richtig geschrien. Habt ihr schon mal geschrien im Gebet? Also wir beten ja gar nicht mit Schreien. Ja? Richtig schreien, das möchte ich jetzt nicht machen, dann fällt ihr hier um. Ja? Aber ich habe richtig geschrien, dass mein Vater nach oben gekommen ist. Junge, was ist mit dir passiert? Und dann hat Gott mich herausgerufen und ich durfte mein Leben Jesus übergeben. Ist nicht alles glatt gelaufen. Ich bin so manches Mal noch gefallen. Oh, manchmal habe ich gedacht, Herr Jesus, ich glaube, ich bin besessen. Immer wieder in die Sünde. Und ich hatte einen Seelsorger, der mir immer wieder auf die Knie ging. Junge, komm zum Kreuz. Ich sage, aber jetzt langt's. Jetzt kann er mir nicht mehr vergeben. Ich bin schon wieder gefallen. Komm. Und ich muss sagen, das sage ich dem Herrn zur Ehre, mein Bruder Rally war mir so eine große Hilfe am Anfang. Er hat mir die erste Bibel besorgt. Und die war so liebevoll gemacht mit einer Widmung. Hat er reingeschrieben, etwas Wunderbares. Register für mich, ja. Und er hat sich viel Zeit genommen. Er hat Jüngerschaftsschulung gemacht, was heute viele Christen nicht machen. Menschen kommen zum Glauben, wenn allein gelassen. Er war vorbildlich. Er hat mich angesteckt. Ich bin jetzt auch so in Jüngerschaftsschulung. Das habe ich von ihm mir abgeguckt. Ja? Ich weiß, dass ich ihn manchmal, glaube ich, fürchterlich genervt habe. Ich war so wissbegierig, ja, aber er wusste auch so viel, deswegen habe ich ihn gelöchert. Wie ein Wahnsinniger, ja. Ich danke und dafür liebe ich meinen Cousin, für dieses, was er mir mitgegeben hat, ja. Also du denkst vielleicht, du bist nutzlos, ja. Aber sei getrost, für die Nutzlosen ist Jesus gekommen, für die Kranken, für die Kaputten. Und die Botschaft, die hat er für dich. Mein Kind, die Stärke ist in mir, nicht in dir. Wein dich aus an seinem Herzen. Das haben wir so verlernt, ja. Wir müssen immer so den Starken spielen. Nein, in den Schwachen ist er mächtig. Manchmal weiß ich nicht in mein Leben, wo ich hingehe. Dann schmeiße ich mich auf meinen Knie und sage, Jesus, ich weiß gar nichts mehr. Wisst ihr, wie oft ich hinschmeißen wollte? Wie oft ich sagte, die Gemeinde Licht und Leben, müsst ihr euch einen anderen Leiter und ich kann nicht mehr, ich bin am Ende. Ich möchte euch das sagen, nicht weil mein Cousin hier sitzt. Ihr habt keine Ahnung. Ihr habt keine Ahnung, wenn ihr nicht selbst Älteste immer wart, was für eine Last auf einen Ältesten liegt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das bei meinem Bruder nicht anders ist. Manchmal schlafe ich nächtelang nicht. Denn liegt mir die Sorgen der Gemeinde so auf dem Herzen, dass ich heul. Richtig heul wie ein kleines Kind. Und ich spüre dann, dass das kein Kinderspiel ist, eine Gemeinde zu leiten, ja? Wisst ihr, vor was ich am meisten Angst habe? Dass ich als Hirte versage. Dass ich mir zu wenig Zeit nehme für meine Schafe, die der Herr mir anvertraut hat. Und dann ist es so tröstlich, dass ich spüre in diesem Gebet, dass Jesus bei mir ist und sagt, Junge, ja, du bist Ältester, aber du bist vor allen Dingen mein Kind. Und die Hauptlast, die trage ich. Ich bin für diese Leute ans Kreuz gegangen. Es sind meine Schafe. Ich habe sie dir nur ein Stück weit als Handlanger anvertraut. Ach, und dann kann man wieder aufatmen. Dann steht man auf und sagt, Herr, ach, ich danke dir, dass ich ein Handlanger sein darf für dich. Ich liebe dich. Du trägst das alles. Ja, verbrannte, tote Steine, die werden wieder nutzbar. Vielleicht hattest du vor, nächste Woche schmeiße ich hin. Ich muss mit den Rallye mal sprechen. Ich muss mal sagen, ich mache das nicht mehr. Mach das nicht. Wisst ihr, worüber ich mich heute am meisten gefreut hat? Meine Predigt habe ich schon bekommen. Die hat mir heute ein 12-Jähriger gepredigt. Der sitzt da hinten. Der Markus. Wisst ihr, wie ich mich gefreut habe? Ich saß da kurz nach 9, 20 nach oder halb 10. Bob, da kommt der rein. Ich denke, okay, junger Kerl, kommt schon so früh in die Gemeinde, freue ich mich. Und plötzlich geht der dort zu der Technik hin und schmeißt den ganzen Laden. Also nichts gegen dich, lieber Bruder, tja, aber du kannst auch zur Seite gehen. Kriegt da alles hin. 12 Jahre. Junge, möge Gott dich reichlich segnen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie ich mich über dich freue. Und ich glaube, dass Gott aus dir einen Mann nach seinem Herzen macht. Ich wünsche mir von Herzen, dass du diese Liebe und diesen Eifer dein ganzes Leben für Jesus behältst. Und dass der Herr aus dir einen Mann Gottes macht. Bleib bei ihm, dann macht er das. Ich finde das großartig. Mit 12 Jahren. Wow. Ja. Und dann kommt hier noch etwas. Wir sind oft ohnmächtig, ja. Diese toten Steine. Was denken die? Ein Fuchs springt darauf und geht alles kaputt. Kennt ihr dieses Sambalat-Gerede und Tobia-Gerede? Sein Bild für die Dämonie, ja. Kennst du das auch? Ach, du brauchst gar nichts zum Gottesdienst. Bleib mal liegen. Bringt sowieso alles nichts. Ach, und evangelisieren. Die Leute wollen doch gar nichts mehr hören. Die sind jetzt so gefesselt mit dem ganzen Zeug. Kennt ihr dieses Gerede? Wann? Oder wenn nicht jetzt, wann dann? Wisst ihr, was wir brauchen? Nicht Trübsal blasen. Wir müssen jetzt raus und wie nie zuvor in unserem Leben das Evangelium predigen. Gleich anfangen. Heute dein Nachbarn, lad ihn gleich mal ein. Du komm heute Nachmittag, Tasse Kaffee, kriegst du bei mir. Ja? Ich muss mit dem mal über etwas sprechen. Ja, was? Ganz wichtig. Das geht um alles. Um Leben und Tod. Ehrlich, dann komme ich. So, und dann sitzt er da. Ja? So, und was ist denn mit dir passiert? Es geht um Leben und Tod. Ja, und was ist es? Die Ewigkeit. Wie die Ewigkeit? Ich sage, die Ewigkeit. Bist du bereitet? Vorbereitet? Weißt du, wo deine Reise eines Tages hingeht? Ich habe so ein Gespräch letztens mit meinen Nachbarn gehabt, die haben zwar gedacht, jetzt ist er total verrückt geworden. Ja. Aber wisst ihr, kannst du mir mal eine Bibel besorgen? Das war das Letzte, was er mir gesagt hat. Kannst du mir mal eine Bibel besorgen? Es bringt ein bisschen was, ja. Wir sind oft ohnmächtig. Vielleicht sagst du, hier der Bruder, der eben mit den jungen Leuten das angesprochen hat, nehmt euch bloß Zeit für die jungen Leute. Ja? Nehmt euch für alle Menschen Zeit, aber besonders auch für die jungen Leute. Ja? Nehmt euch Zeit. Und bitte, ihr älteren Geschwister, ja, bitte nicht mit den erhobenen Moralzeigefinger immer, wenn die fallen. Oh, ich hasse das, wenn alte Menschen vergessen haben, dass sie selbst mal klein und jung waren und viel Mist gebaut haben. Wisst ihr, was uns fehlt? Geistliche Mütter und Väter, die mit den jungen Leuten weinen können. Das fehlt uns in der Gemeinde Jesu. Und ich wünsche dir, liebe alte Schwester und alter Bruder, dass du so ein Mentor wärst für die jungen Leute. Frag dir noch nach den jungen Leuten. Mein Kind, wie geht's dir? Wann hat das letzte Mal jemand mal mit Markus geredet, ja? Und mal ihn zur Seite genommen. Junge, kann ich dir irgendwo helfen? Wie geht's in der Schule? Wie geht's dir sonst, mein Junge? Kann ich dir irgendwas Gutes tun? Geistliche Väterschaft, geistliches Mentoring. Wir sind nämlich oft ohnmächtig. Im 1. Korinther steht's: Seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um, Geschwister. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter, wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt. Nicht viele Mächtige, nicht viele mit vornehmer Herkunft, im Gegenteil. Was Macht nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie mächtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Denn niemand soll gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Ja, das ist unser Leben. Er gibt den Müden Kraft. Vielleicht musst du das neu lernen in deinem Leben, dich wie ein kleines Baby in die Hände Gottes zu legen. Auch wenn du 80 bist. Ich habe eben ein wunderbares Gespräch gehabt mit meiner lieben Schwester Elisabeth. Ja, habe mich gefreut, dass ich sie noch sehen durfte. Ja, eine treue Missionarin für den Herrn. Aber auch sie darf mit 86 sich wie ein kleines Baby in die starke Hand Gottes legen. Ja, ist das nicht so? Das ist so herrlich. Ja, das ist so herrlich. Lass uns nie so arrogant werden, dass wir sagen, wir brauchen das nicht mehr. Ja. Und hier, außerdem fühle ich mich schwach, sagt 1. Korinther 2, 3 bis 5. Paulus, ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Das war nicht irgendwie einer, boah, der hat nur so geprotzt. Ja. Was meine Verkündigung kennzeichnet, waren nicht Überredungskunst und kluge Worte. Es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Ach, manchmal denke ich, Herr Jesus, ich bin völlig unfähig zu predigen. Wie soll ich mit diesem Geblapple, was ich da bringe, dich verherrlichen? Das geht nicht, du bist so groß. Ich bin so unwürdig, ich dürfte noch nicht mal deinen Namen im Mund nehmen. Und dann merke ich, dass manchmal das Wenige, was wir geben, was Gott daraus macht. Und wenn Gott das bei mir schafft, dann schafft er das bei dir erst recht. Das möchte ich dir einfach sagen, dass du in deinem Dienst bleibst. Ja? Und jetzt gehst du nachher nach Hause. Nicht, ich schmeiß hin. Nein, jetzt erst recht. Herr Jesus, weißt du, der Herr wird bald wiederkommen. Wann, das weiß er alleine. Ja? Aber er wird bald wiederkommen. Und die Schwester Elisabeth hat etwas Wichtiges gesagt. Wir können das ein bisschen beschleunigen. Denn die Vollzahl der Nationen müssen eingehen. Laut Römerbrief. Ja? Also, schnell noch Menschen zum Herrn führen. Vielleicht, stell dir mal vor, ja, dein Nachbar, für den du schon lange betest, den darfst du vielleicht zum Herrn führen. Und in dem Moment ist die Vollzahl erreicht und wir gehen nach Hause. Wäre das nicht herrlich? Ja? Und das wünsche ich dir so von Herzen, dass ihr das so, dass ihr das so mitnimmt. Ja? Hier ist noch etwas Wichtiges. Unsere Glaubensschritte sind meist menschlich gesehen Unfug. Da springt ein Fuchs rein und dann fällt die Mauer ein. Ja, das mag sein, Sanballat. Aber du hast die Rechnung ohne Gott gemacht. Du hast die Rechnung ohne Gott gemacht. Merkt es dir, unsere Glaubensschritte sind meist menschlich Unfug. In Johannes 6, 9 ist eine wunderbare Parallele. Hier ist ein kleiner Junge mit 5 Gerstenbroten und 2 Fischen. Doch was nützt uns das bei so vielen Menschen? Das sind wir. Wir berechnen, ja. Oh, was nützt das hier? Wir sind 30 Leute. Hallo? Jesus sagt, wo 2 und 3 sind. Also der ist ja schon mehr als gegenwärtig, ja. Weißt du, was ich glaube? Wenn du nicht dankbar bist für das Wenige, was Gott dir gibt, wärst du erst recht nicht dankbar, wenn er dir mehr gibt. Merkt ihr das? Du musst lernen zu danken, wenn du auch ganz wenig hast. Hier, wenn die kleinen Münzen getreulich gehäuft werden, kommt ein Schatz zusammen. Wenn ihr alle eure kleinen Münzen Wir sind alles schwächliche und gebrechliche Christen. Aber wenn ihr alle mit dem bisschen, was Gott euch gibt, zusammenhält, dann ist eine Schatztruhe. Ja? Und wisst ihr, was das Schöne ist? Dass Gott sich ja das so ausgesucht hat. Er hat dich ganz bewusst so auch ausgesucht. Und dann ist hier noch etwas Wichtiges, ja? Gebet verändert die Sichtweise. Beten heißt, sich die Mühe machen, immer wieder zur Quelle zu gehen. Kann das sein, dass du im Dienst müde geworden bist, weil du nicht mehr betest? Welchen Dienst machst du? Frauenfrühstück? Betest du für die Frauen namentlich? Ich meine jetzt nicht, ach Herr Jesus, segne am Samstag das Frauenfrühstück. Das meine ich nicht, das ist kein Beten, das Plappern. Sondern, dass du intensiv betest. Du, da kommt die Helga. Und die Helga, die hat Krebs. Und die weiß nicht mehr, wohin. Ach Herr Jesus, am Samstag musst du doch der Helga besonders begegnen. Und dann kommt die Lilo. Mann, der Sohn ist wieder rückfällig geworden mit Drogen. Die kann die ganze Nacht nicht schlafen. Herr, du musst die Lilo doch unbedingt segnen am Samstag. Das ist Beten. Wir müssen für das, was wir tun, beten. Wenn du Jugendarbeit machst, namentlich. Ich habe damals, als ich habe über 15 Jahre Jugendarbeit gemacht, ich habe mir immer die Namen notiert. Und daneben, was deren Problem ist. Felix, wie geht's dir? Christian, wenn ich ehrlich bin, ich habe schon wieder Probleme mit Alkohol. Okay. Wollen wir beten? Gerne. Und dann darf ich beten. Von Woche zu Woche, jeden Tag auf meinen Knien. Herr, du kennst den Felix. Das ist so ein feiner Kerl. Und der hatte ich auch tief im Herzen lieb, aber der hat so ein Problem mit dem verdammten Alkohol. Heiland, du hast mich freigemacht von der Spielsucht. Das ist doch ein kleines, den Felix das zu nehmen. Helf ihm doch. Und wenn du so namentlich die Brüder und Schwestern durchgehst, ja, dann wirst du mal sehen, wie Gott deine Gruppe segnet. Ja? Der Schlüssel ist das Gebet und das Herz. Ja? Du musst den Leuten nicht sagen, aber Egon, das ist nicht gut, wenn man Hasch raucht. Das sollte man nicht tun. Das weiß der selbst. Der weiß, dass es nicht richtig ist, was er macht. Aber der sucht den Ausweg. Und was er braucht, ist ein Christ, der ihn nicht verurteilt, sondern der ihn mitnimmt und sagt, komm, wir gehen zum Kreuz. Wisst ihr, was Seelsorge ist? Ein Sünder führt einen anderen Sünder unter das Kreuz. Wir haben uns oft eingebildet, dass wir die großen Zeros sind. Nein. Kennt ihr die Geschichte im Alten Testament, in 2. Könige 6? Elisa und sein Diener. Elisa bekommt ständig offenbart, was der König da träumt. Der ist wütend und will ihn umbringen. Ja? Und dann kommt die Riesenschar. Ich wäre abgehauen. Ich sage Elisa, auf Wiedersehen. Ja? Und da sandte er Pferde und Kriegswagen dorthin und ein starkes Heer. Und sie kamen bei Nacht und umringten die Stadt. Und als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand und hinausging, siehe, da umringte ein Herr die Stadt und Pferde und Kriegswagen. Und sein Diener sagte zu ihm, ach mein Herr, was sollen wir tun? Vielleicht siehst du momentan um dich und siehst nur noch das Herr des Feindes und sagst, mir schlottern die Knie, was sollen wir denn jetzt tun? Ja? Er aber sagte, fürchte dich nicht. Wieder haben wir das, ja. Fürchte dich nicht. Denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihm sind. Der Diener hätte sagen können, mein Herr, bist du jetzt senil geworden? Wir beide sind hier alleine und hier ist eine Riesenzahl um uns rum. Göttliche Mathematik ist für unser menschliches Denken immer Schwachsinn. Gott hat eine ganz andere Mathematik. Hä, wie können 2 sind mehr als 10.000? Das musst du mir mal erklären, Herr. Ja, das ist meine Mathematik. Gottes Mathematik ist aber genial. Elisa betete und sagte, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah. Und siehe, der Berg war voll feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Weißt du, was wir brauchen? Geöffnete Augen. Wir müssen uns wieder bewusst werden, mit wem wir leben. Lieber Bruder, liebe Schwester, vielleicht hast du in den letzten Wochen, Tagen, Monaten aus deiner eigenen Kraft gelebt und hast gedacht, ich mache Jugendarbeit, ich mache Kinderarbeit, ich leite die Gemeinde, ich mache Frauenarbeit, ich missioniere. Kannst vergessen. Mit uns ist nichts los. Aber wir sollen ermutigt werden. Ihr kennt die Jünger, kennt ihr die so ein bisschen, die Jünger des Herrn? Die haben nie Fehler gemacht, ne? Aber die waren immer mutig, oder? Die haben auch den Herrn nie verleugnet. Die sind auch nie aus seiner Schule gelaufen. Und die haben sofort beim ersten Wunder verstanden, dass der Herr allmächtig ist und hatten nie mehr ein Problem, an seine Allmacht zu glauben. Stimmt das? Nein. Krasse Versager. Alle. Was war denn die Wendung? Das ist ganz einfach. Jetzt können wir überlegen, ja, was war denn die Wendung? Ja, was müssen wir überlegen, was war die Wendung? Das ist ganz einfach. Apostelgeschichte 2. Was ist denn da passiert? Oh, da kam der gute Heilige Geist und hat aus Angsthasen Männer plötzlich hingestellt, die bereit waren, in den Tod zu gehen. Wer war das Entscheidende? Der gute Heilige Geist. Und den hast du, wenn du wiedergeborener Christ bist, wenn du dich persönlich entschieden hast für den Herrn Jesus, dann hast du den guten Heiligen Geist. Und auf den kommt es an. Und der gebraucht solchen schwachen Gefäße wie du und mich. Da hat der Heilige Geist kein Problem mit. Und dann möchte ich hierzu kommen. Die bauten und bauten weiter, ja. Nehemiah hat gesagt, nee, wir beten. Und er hat gebetet und haben sie weiter. Und die haben sich geärgert, Sanballat und Tobia, ne? Sich unglaublich geärgert. Und wisst ihr, wenn ihr dazu nicht bereit seid, dann entscheidet euch heute, wem sonst ihr dienen wollt. Den Göttern, die eure Vorfahren im Land jenseits des Euphrats verehrt haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr jetzt lebt. Ich und meine ganze Hausgemeinschaft sind entschlossen, dem Herrn zu dienen. Es gibt so viele Christen momentan, die streiten sich und zanken sich. Ja? Sind ja auch alles momentan, alles Experten plötzlich geworden. Wir haben jetzt nur noch Experten auf den Ärztebereich, sind alles plötzlich Virologen, wir wissen alles, ne? Wir sind jetzt alle Bibellehrer, eschatologisch ist jetzt, habe ich das Gefühl, die ganzen Christen vor 2000 Jahren haben keine Ahnung gehabt, jetzt sind die großen Heilsbringer da, ja. Man hat kein Problem, sich fertig zu machen, in der Öffentlichkeit, das auch noch vor Ungläubigen, ist eine Schande für den Herrn Jesus. Anstatt die Brüder gemeinsam auf die Knie gehen und sich entschuldigen vor dem Volk Gottes, dass sie so eine Spaltung bringen, brüsten sie sich noch, wer der Größte ist von ihnen. Es ist grausam, was momentan passiert. Und lass uns da bitte nicht mit einstimmen. Wir wollen den Herrn dienen. Wir wollen nicht eine Partei dienen, sondern wir wollen dem Herrn dienen. Und in Nehemia, dieser Goldkopf, der wartet dann auf die Sieger und Erlösten, ja. Nehemia 4,8, in dieser gefährlichen Lage trat ich vor sie hin und sagte zu den Männern aus den ersten Familien und den Ratsherren und zum ganzen Volk, habt keine Angst, erinnert euch daran, wie groß und mächtig der Herr ist. Kämpft für eure Brüder, für eure Söhne, eure Töchter, für eure Frauen und für euren Besitz. Und das möchte ich dir so sagen, bleib in Jesus, bleib im Dienst, tu's auch für deine Familie. Denk dir, merkst dir, deine Kinder beobachten dich. Oh, wie geht Mama und Papa jetzt um? Jetzt wird's dunkel. Und jetzt? Jetzt gehen sie wieder in die Welt. Also kann Jesus nicht so stark sein. Siehst du, Jesus hilft auch nicht. Vielleicht musst du und ich heute ganz neu Buße tun. Herr, vergib mir, wo ich in Krisenzeiten von dir weggelaufen bin und bin zu einer Schande geworden für meine Familie. Oh, ich musste mich manches Mal entschuldigen vor meinem Sohn. Ich sag, mein Junge, ich war eben der Teufel in Person. Das ist nicht würdig eines Christen, wie ich mich eben dir gegenüber verhalten habe mit meiner Explosion. Kennt ihr das? Hast du das letzte Mal eigentlich schon mal, hast du über dich schon mal geweint? Hast du schon mal über deinen Zustand geweint vor dem Herrn? Dass du dachtest, Herr Jesus, ich bin der letzte Heuler. Jetzt bin ich doch schon so lange mit dir unterwegs. Und ich bin manchmal so ein Idiot. Ich könnte mich manchmal selbst schlagen, ja? Ich denke, wie kann man so dumm sein? Ja, hast mir so oft geholfen, jetzt versuche ich wieder in die alte Trickkiste zu greifen. Ja. Und dann sage ich manchmal so, Herr, das passt nicht. Wie Petrus, ja, geh raus aus meinem Leben. Und er sagt, nö. Herr, geh raus. N-n. Ja, warum denn nicht? Weil ich dich liebe. Ja, aber du siehst mich doch ja gerade deswegen. Weil ich weiß, dass du mich brauchst. Du schaffst das alleine nicht. Aber dafür bin ich gekommen. Das Letzte, sagt Paulus in Epheser, ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten und begreifen können, ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Wisst ihr, Geschwister, eines Tages wird er nicht so sein wie dieser Goldkopf da, ja? Es wird noch viel schöner sein. Aber dein Leben soll Frucht bringen. Und deswegen dienst du den Herrn. Ich hoffe, dass du ihn deswegen dienst. Ich möchte so viel Frucht bringen, wie es ich möchte mit einem LKW voll von hier bis Kanada mit Frucht für den Herrn Jesus bringen. Aber was ist meine Motivation? Nicht, damit ich da der große Prahlemann bin, vergiss es. Weil ich ihn so liebe. Ich möchte ihm mein ganzes Leben geben. Sieh mal, er hat dich so geliebt, dass er sein Leben für dich gegeben hat. Er hat sein Leben für dich gegeben. Das muss dir immer wieder bewusst werden. Herr Jesus, du hast den Himmel verlassen für mich? Ja. Und ich weiß nicht, Karfreitag, ich bin nicht nah am Wasser gebaut, aber ich heule jetzt immer Karfreitag, wenn ich predige. Ich weiß nicht warum, es geht mir so nah. Und dann sage ich, Herr Jesus, ich möchte alles für dich geben. Was kann ich denn tun? Und sagt, Junge, gib mir einfach dein ganzes Herz. Ich sage, ja, das will ich. Aus Liebe zu ihm. Nicht, ich muss, vergiss dieses Muss. Aus Liebe zu ihm. Möge der Herr das schenken und bleib im Dienst. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Bleib im Dienst. Verherrliche Jesus. Möge der Herr uns dabei allen helfen. Amen.